Bombay Talkies. Wir haben heute wieder ein Blind Date mit dem indischen Kino. Und also ich bin Vera vom Ish-Magazin und wir haben heute wieder zwei Debüts, neue Gäste im Podcast. Und ich stelle euch einmal ganz kurz vor nacheinander. Ich fange mit Julia an, das ist nicht meine Schwester, sondern eine Freundin von uns, die gerade in der Pandemie wahnsinnig viele Filme mit uns geguckt hat. Sag erstmal Hallo und erzähl uns, was so deine Erfahrungen bisher waren mit dem indischen Kino.
Hallo, ich bin Julia. Ich bin 40 und ich kenne Vera eigentlich erstmal über Julia und in der Pandemie habe ich dann meinen ersten, also gut, ich habe vorher schon Bollywood-Film gesehen und meinen ersten Bollywood-Film in der Pandemie gesehen, Andadun, weil Julia den mal erwähnt hatte als guten Thriller und weil ich so nichts mehr zu gucken hatte, habe ich dann angefangen, den zu schauen, habe dann irgendwie dann direkt den nächsten Bollywood-Film im Anschluss geguckt, To Me, weil der ja quasi auch irgendwie auf der gleichen Internetseite empfohlen wurde, wo ich was zu Andadun gelesen habe.
Den wollten wir eigentlich heute machen außerdem, aber der ist nicht mehr bei Netflix verfügbar, leider.
Ja. Genau. Und dann haben wir irgendwie angefangen, im Rahmen der Pandemie eigentlich fast jeden Sonntagabend einen Bollywood-Film zu gucken.
Und wir waren auch schon im Kino.
Genau, wir waren auch schon zusammen im Kino und haben da auch schon Bollywood-Film gesehen.
Okay. Johanna, du bist eine Kollegin von meiner Schwester. Und ich weiß nicht, hast du jemals einen indischen Film gesehen vor diesem Jahr?
Ich glaube, ich habe irgendwann mal in RTL-2-Zeiten noch, als da immer mal wieder Bollywood-Filme zu sehen gab, habe ich mal den einen oder anderen gesehen, weil wirklich auch nichts anderes lief und das war irgendwie schön bunt und da war ich 11 oder 12 und da machte das so ein bisschen Highschool-Musical-Vibes aus und von daher, aber ansonsten keine Erfahrung.
Okay, gar keine Erfahrung. Okay, ja, also ich werde dann jetzt einmal kurz den Film vorstellen, den wir heute nehmen. Also wie gesagt, wir mussten ein bisschen umdisponieren. Ich hatte schon überlegt, ich hatte noch eine DVD in die Hand bekommen, die man theoretisch auch noch Johanna mitgeben könnte. Aber das Problem ist, im Moment sind wir ein bisschen von Streaming abhängig und die haben leider sehr viele Filme in den letzten Wochen aus dem Programm genommen, die auch schon unser Plan C, D, F gewesen sind. und dann mussten wir jetzt halt ein bisschen gucken, dass wir was finden, was hoffentlich passt. Wir werden es gleich hören. Okay, der Film heute ist Ludo von Anurag Basu. Benannt nach einem Brettspiel, das Mensch ärgere dich nicht ähnelt, folgt Ludo 4 Handlungssträngen mit verschiedenen Spielfiguren, wobei der unberechenbare Gangster Satu ihre Leben miteinander verknüpft und sie durcheinander würfelt. Alle Teile des Episodenfilms folgen einem bestimmten Farbschema. Gelb ist die Geschichte von Akash, der zufällig feststellt, dass ein Video von ihm und seiner Ex-Freundin auf einer Pornoplattform hochgeladen wurde. Da sie bald heiraten will, versucht er sie zu warnen und will ihr helfen, das Problem diskret zu lösen. Die Polizei hilft da nicht weiter, also muss er einen anderen Weg finden. Grün dominiert Pinkies Versuche, ihren betrügerischen Ehemann zu befreien, der unter Mordverdacht geraten ist, weil ein toter Mann seine Affäre decken sollte. Sie nimmt dabei die Hilfe von Alu an, der schon lange in sie verliebt ist und ihr einfach nichts abschlagen kann. Rot eingefärbt ist Bittus Rückkehr aus dem Gefängnis nach einer kriminellen Vergangenheit. Er bekommt seine Tochter nicht zu sehen und sein ehemaliger Boss übt Druck auf seine Familie aus. Bittu soll für ihn wieder strafbar werden und für ihn arbeiten. Also das ist so ein bisschen die etwas dramatischere Geschichte unter den Vieren. Rohit ist der Schauspieler, ich habe es falsch geschrieben. Rahul ist ein einfacher Angestellter in einem Einkaufszentrum, der zufällig Zeuge des bereits erwähnten Mordes wird. Als der Täter versucht, ihn einzuschüchtern, kommt es zu einer Explosion. So lernt er die Krankenschwester aus Kerala kennen, die zusammen mit ihm eine Gelegenheit ergreift und sich das Geld des Gangsters schnappt, der ihnen auf den Fersen ist. Also das ist so grundsätzlich die Handlung, es geht alles so ein bisschen ineinander. Und der Tenor des Films ist, das Leben ist ein Spiel, um zu gewinnen braucht man etwas Glück und vielleicht hilft auch ein wenig gutes Karma. Da kommt die indische Note rein. also erstmal zuallererst, Johanna, was ist dein erster Eindruck von dem Film?
Ich bin positiv überrascht.
Okay.
Gewesen. Puh. Ich muss sagen, aufgrund der Klischees, die man ja immer man greift ja jetzt erstmal in jede Schublade und da ist ja auch überall was drin. Und ich fand es erstmal sehr positiv, dass die Charaktere selbst nicht gesucht sind.
Ah, okay.
Das ist, fand ich irgendwie, also irgendwie hatte ich mich darauf eingestellt, das war jetzt nicht so. Ich bin überrascht gewesen, wie extrem gut es produziert war. Also, wenn ich an deutsche Filme denke, kann man sich da sicherlich eine ganz große Scheibe von abschneiden. Aber auch, ich habe das erst zum Ende hin gesehen, dass da, glaube ich, CGI großartig verwendet wurde. Also auch neue Marvel-Filme können sich da eine große Scheibe von abschneiden. Und ich fand die schauspielerische Leistung, fand ich auch sehr, sehr gut. Es war viel. Viel. Aber es war nicht zu viel. Ich fand, man hat schon gemerkt, dass das natürlich jetzt im Vergleich zu europäischen oder klassisch-westlichen Filmen nochmal etwas anders ist. Aber ja, ich war unterhalten und das 2,5 Stunden
Ja,
lang.
ich wollte schon fragen, wie kam der dir zu lang vor? Weil also gerade Episodenfilme, die ufern schon mal ein bisschen aus. Oder es gibt immer
Ja.
irgendwie eine, die einen nicht so ganz packt oder so. Ja, wie ist das so bei dir?
Ich fand es gut, dass die Erzählstränge in sich trotzdem irgendwie Auf und Abs hatten. Also da hatte man einmal das Gefühl, okay, ich finde Pinky ist ein super Charakter. Und dann fand ich die total doof und dann fand ich es wieder okay. So,
Ja.
das in sich war das dann ganz okay. Es war natürlich war es lang im Vergleich, wenn man das auch gar nicht gewohnt ist, so lange dann sich mit einem Film zu beschäftigen. Aber es war jetzt nicht langweilig.
Okay. Gehe ich ja einmal kurz zu Julia rüber, damit sie auch nochmal ihre Meinung sagen kann, weil wir hatten vorher so ein bisschen abgesprochen, ehrlich gesagt, welchen Film man noch nehmen könnte. Und wir waren dann sehr, sehr schnell dann auch bei Ludo gelandet, weil einfach ein ganz leichter Film ist irgendwie. Ich finde ihn auch trotz seiner Länge recht kurzweilig eigentlich. Warum dachtest du, das könnte gut funktionieren? Ich weiß gar nicht, wir haben den. Ja, stimmt, das war im ersten Pandemiejahr, ist der rausgekommen. Das nochmal so ein bisschen zum Kontext. Der ist 2020 war der angekündigt, der sollte eigentlich im Kino starten, irgendwie im April. Eigentlich wäre das so ein Film gewesen, der so ein bisschen untergegangen wäre vielleicht, weil April ist immer so tendenziell die Phase, in der in den ganz viel Cricket geguckt wird. Da sind dann immer
Oh.
so die etwas experimentelleren Filme, sage ich mal, kommen da raus. Und dann hatte er später dann halt im Laufe des Jahres dann quasi so einen großen Diwali-Start, weil sonst nichts im Kino lief und dann lief das halt im Streaming und war das der große Film da im Prinzip. Das nochmal dazu. Also Julia, warum meintest du, das könnte man probieren?
Ja, wir hatten den Film ja damals irgendwie im November 2020 direkt geguckt, als sie irgendwie auf Netflix rauskam. Und ich fand ihn ganz gut irgendwie als ersten Film, weil es nicht so der Film ist, den man sich, glaube ich, so klassisch vorstellt, wenn es irgendwie ein Bollywood-Film ist, sondern weil der auch so ein bisschen an westliche Episodenfilme irgendwie erinnert, auch irgendwie so an Guy Ritchie-Komödien, so ein bisschen mit diesen verschiedenen Handlungssträngen, die irgendwie ineinander greifen. Und ich den damals auch schon irgendwie sehr unterhaltsam und kurzweilig fand, trotz der 2,5 Stunden. Und halt auch, ja, auch ästhetisch irgendwie, so wie der Film gestaltet ist, mit diesem Farbschema, mit den einzelnen Bereichen, was immer wieder aufgegriffen wird, auch irgendwie bei der Kleidung der Figuren und den Autos und
Ja, kommen wir noch mal kurz zu den, ich habe gar nicht dran gedacht, dass der Film ja gar kein Playback mehr hat. Also das ist halt, bei aktuelleren Filmen kommt das häufiger vor. Also es ist ein bisschen auch bei den kommerzielleren Filmen ist es jetzt nicht so, dass immer gesungen wird und getanzt wird. Es gibt es noch bei den sehr großen Produktionen zum Teil, aber ganz viele Filme haben das im Prinzip mehr so im Hintergrund und erzählen etwas andere Geschichten. Deswegen ist es auch wirklich so eine Sache, die mir jetzt gar nicht mehr so großartig auffällt. Ich finde aber trotzdem halt den Soundtrack total super. Der Komponist, der hat auch wirklich immer mit dem gleichen Regisseur zusammengearbeitet. Der klaut sehr viel, muss man sagen. Ich finde jetzt bei dem Soundtrack ist es mir nicht so aufgefallen. Ich finde aber auch die Hintergrundmusik total super. Ich finde die sehr stimmig für den Film. Und für die ganze Atmosphäre irgendwie. Also ich finde so eine etwas düstere Komödie oder sowas ist halt schon ein bisschen schwierig, wie man das von der Stimmung herüberbringt. Das macht er hervorragend. Was war so dein Eindruck von der Musik? Kamen die Stücke zu lang vor oder ist das, hättest du, was hattest du für Vorstellungen überhaupt von indischer Musik?
Also ich habe viel mehr mit irgendwas mit Trommeln und wie heißt es denn dieses, wenn man so Ach, jetzt weiß ich nicht. So ein Schellenkranz oder so hatte ich jetzt irgendwie, das wäre jetzt
Oder
meine
eine
erste
Zitar
Verbindung
oder so.
gewesen. Ja, das war jetzt aber gar nicht. Es war also, ich hätte jetzt auch irgendein, jetzt ganz blöd gesagt, Til Schweiger-Film gewesen sein können, was so Popmusik, Indie-Popmusik
Ja, passt.
in die Richtung geht.
Ja.
Na, das war jetzt ganz am Anfang gibt es ja so die Szene, wo der Satu die einige Männer ja einsammelt in seinem VW-Bus.
Ja.
Und da wird ja die ganze Zeit irgendwie
So ein alter Song
so
gespielt.
ein alter Song gespielt,
Ja.
genau. Und da habe ich noch gedacht, mein Gott, der bleibt jetzt im Kopf. Den kriegst du, das dauert jetzt ein bisschen, bis der rauskommt.
Der
Ne?
kommt auch immer wieder.
Der kommt auch immer wieder, genau. Und das fand ich ganz gut, weil das so eine Verbindung gegeben hat und ja. Muss sagen, das war jetzt nicht schlecht untermalt. Es war nicht unangenehm oder sowas. Es passte auch immer zu der Szene jeweils, und es war gar nicht so kitschig.
Ich fand, generell finde ich schon, der Film hat so ein paar Szenen, die recht kitschig sind. Also gerade diese Vater-Tochter-Geschichten und so und manche von
Ach,
den
da habe ich auch ein bisschen
romantischen.
geweint.
Echt? Tatsache. Okay. Also das war jetzt nicht too much. Weil
Es war
als ich
zu
den nochmal.
viel, ja, aber es
Ja.
war trotzdem schön.
Ich glaube, es ist ja auch bei dem Film schon so ein bisschen. Ich glaube, also die meisten von den Schauspielern sind so ein bisschen drüber, glaube ich, aus bewusst, glaube ich, auch bei dem Film. Aber es passt irgendwie noch, finde ich, irgendwie zu der ganzen Stimmung. Ja, ich weiß nicht, Julia, wie hast du das nochmal wahrgenommen?
Ja, also ich fand eigentlich auch, dass der Film halt auch durch die Ästhetik und wie der gefilmt ist, dass es auch schon irgendwie so für mich funktioniert, dass die Schauspieler so ein bisschen halt manchmal so drüber sind. Halt, Alus Charakter ist halt auch einfach sehr unterhaltsam, auch in der Form quasi, wie Rajkumar Rao den halt spielt.
Da muss man dazu sagen, ich meine, normalerweise tanzt er in seinen Filmen wirklich relativ wenig. Und was er hier macht, ist ja halt schon sehr, also er imitiert dann halt irgendwie diesen alten Filmstar aus den 80ern.
Ja.
Seinen Film hatten wir außerdem auch in der allerersten Folge mal erwähnt. Das ist halt wirklich so eine Trash-Perle, sage ich mal. Das passt dann irgendwie auch. Also es ist halt schräg. Der ist halt irgendwie so ein schräger Charakter. Wie habt ihr den so wahrgenommen?
Schräg passt auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, warum er so ist, wie er ist, und sich verhält. Aber es Ja, das war auf jeden Fall der Charakter, der rausgestochen ist. So. Aber schräg sympathisch, sagen wir mal so. Ein bisschen
Ja.
naiv oder sehr naiv, ja,
Ja.
aber liebenswert.
Ja, am Anfang dachte ich auch noch, oh, wird das jetzt so eine Stalker-Geschichte? Ja, wobei, er
Ja.
muss das ja auch so ein bisschen, weil sonst funktioniert halt die Storyline, glaube ich, nicht an der
Ja, also
Stelle.
sonst wird er, glaube ich, nicht alles für Pinky tun, wenn er
Ja.
nicht. Aber ich fand halt auch irgendwie ganz gut, dass man zwischendurch halt irgendwie schon auch merkt, dass er sich dessen bewusst ist. Also,
Wenn er weinen musste.
was er quasi macht, auch Pinky gegenüber. Und also, dass er jetzt nicht so naiv ist, wie man eigentlich zu Beginn irgendwie denkt. Sondern dass er sich dann schon bewusst irgendwie dazu entscheidet, auch weil es natürlich rational betrachtet, keine kluge Entscheidung ist für ihn.
Ja, einmal kurz zu dem Schauspieler. Also ich finde normalerweise, der ist hier jetzt ein bisschen drüber. Ich finde, das ist wirklich einer der vielseitigsten indischen Schauspieler überhaupt im Moment. Also der macht wirklich, normalerweise ist der eher so natürlich, so ein natürlicher Typ. Der hat auch bei dem Netflix-Film Der weiße Tiger hat er auch mitgespielt. Und hier ist es so, er kann halt auch witzig sein. Er kann halt auch irgendwie so den Entertainer machen. Und ich finde, also die meisten Filme von ihm lohnen sich, nicht alle, aber weil er echt wirklich sehr viel dreht und es ist auch wirklich sehr viel mit ihm bei Netflix zu finden. Stree wär ja auch ein Rajkumar Rao-Film gewesen. Ja, also möchte ich einfach dazu sagen, bin froh, dass wir einmal einen Film von ihm haben, hatten wir noch nicht bisher. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Wer ist euch sonst noch so positiv aufgefallen von den anderen?
Ja, was heißt positiv,
Ja,
ne? Also
ja.
aufgefallen ich fand jetzt die Geschichte oder die Situation, in der Akash und Shruti da waren, fand ich irgendwie super interessant, weil ich damit so gar nicht gerechnet hätte, dass es dass das da auch thematisiert wird, dass das ja durchaus, dass Menschen, sie haben sich ja kennengelernt, weil sie eigentlich einen heiratswilligen, reichen, gut aussehenden Mann finden wollte, weil das war so ihre Zukunftsvorstellung, wie es hätte sein sollen. Hat sich dann ja aber während des Datings mit dem Akash in so einer F-Plus-Geschichte befunden. Ne? Das war irgendwie ganz, ganz nett. Das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So, okay, anscheinend ist diese Vorstellung davon, wie so ein Leben geführt werden muss und wie ein Partner und eine Ehe dann auszusehen hat, noch sehr verankert. Das hat man ja bei den anderen Charakteren auch gesehen. Also das ich fand die Frauenrollen an sich irgendwie sehr zwiespältig.
Ja.
Es war irgendwie eine komische Kombination für mich.
Ja, ich finde es interessant. Also ich finde, sie wurde auch in, ich erinnere mich an die Pressekonferenz, da wurde sie auch so ein bisschen als Golddigger quasi so bezeichnet. Aber ich finde schon, dass der Film große Sympathien für sie hat, auf jeden Fall auch. Ja. Also ich finde, sie wirkt sehr sympathisch eigentlich. Und man kann auch total nachvollziehen, dass das ein Problem ist. Und er ist ja auch total so, dass er so einen gewissen Beschützerinstinkt auch hat. Und sie denkt ja auch erstmal, er will das ausnutzen. Das ist auch ziemlich krass. Ja. Während er wirklich eigentlich ein ganz, ganz sympathischer Typ ist, der ja wirklich gar nicht so auf Geld aus ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen ihr Problem mit ihm. letztendlich. Aber ja, Julia, was war so deine erste Reaktion?
Genau, darauf? Sie sagt ja auch irgendwie in dem Film, dass ihr Problem mit ihm nicht ist, dass er kein Geld hat, sondern dass sie weiß, dass er nie Geld haben wird, weil es ihn einfach nicht interessiert.
Genau.
Ja, ich glaube, so eine gewisse finanzielle Sicherheit ist halt wirklich sehr wichtig, auch für Frauen in Indien. Ne? Also das ist halt pragmatisch, würde ich sagen. Letztendlich läuft es ja dann nicht so darauf hinaus. Spoiler. ich weiß nicht, also es wird auch aktuell, reden sie auch darüber, dass sie eine Fortsetzung zu dem Film machen wollen. Ich weiß aber nicht, ob es dann komplett neue Geschichten sind oder ob, wenn er doch nochmal sieht, wie sich das weiterentwickelt. Das ist aber noch weit in der Zukunft, die machen erstmal andere Filme. Aber ich fand die Story auch interessant. Es ist nicht so, dass, also diese Geschichte mit dem geleakten Tape zum Beispiel, also sowas hatten wir schon mal in Filmen. Ich finde, es hat aber hier irgendwie, es ist überraschend locker. Also, ne, also man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt total ihr Leben ruiniert. Aber klar, natürlich, je nachdem, wie ihr Verlobter dann darauf reagiert, das ist dann halt irgendwie die große Frage. Die ganze Sache. Also ich hätte jetzt, da hätte man auch anders rangehen können. Und ich habe auch andere Filme gesehen, wo das deutlich dramatischer halt dargestellt wird. Also ich glaube, das ist so die Wunschvorstellung, wie man reagiert. Dass das alles halt, ja, kein großes Ding ist, sag ich mal. Und gerade so, ich glaube, die junge Generation, die guckt halt sehr viel online, sag ich mal. Und man kann das nicht so großartig zensieren, was da passiert und was man so sieht. Ja, die sind sehr aus dem System, also klar, dieses arrangierte Ehe und ich muss irgendwie gucken, dass ich gut im Leben ankomme oder so, das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die viele haben, aber es wird auch viel drumherum getrickst. Die haben ja diese Beziehung über lange Zeit und wir, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass sie darüber redet mit ihren anderen Anwärtern da. Von daher, ich finde zum Beispiel auch ganz, ganz angenehm an dieser Beziehung, dass sie ja auch wirklich sehr offen mit ihm umgeht, also die betrockene Schruti ist schon sehr lustig und unterhaltsam.
Das stimmt. Also das ist ja das Schöne an dieser Beziehung, dass die so, so frei zwischeneinander sind. Also da gibt es ja jetzt keine Geheimnisse oder sowas. Die erzählt dann von ihren Dates, die sie da hatte und die dann vielleicht auch aus dem und dem Grund nichts waren. Und ja, das ist glaube ich, das, was so ein bisschen hier auch an Normalität gewonnen hat, diese Beziehungsart. Aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt im Film jetzt super neu ist oder so.
Nee. Auch in Indien nicht.
Also ist liebenswert. Ist auf jeden Fall irgendwie ganz liebenswert, ja. Doch. Aber es ist merkwürdig, wie oft da irgendwie Schellen verteilt werden.
Ach so, ja. Ha, ja, stimmt. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. ist auch so ein Ding bei indischen Komödien. Ja, sehr viel Ohrfeigen, sehr viel auch lustige Gewalt, sage ich mal.
Ja.
Ist für mich manchmal ein bisschen schwierig. Mir fällt es auch kaum noch auf, ehrlich gesagt. Hier finde ich, geht's noch. hätte ich so Grenzen, aber
oh.
Ja,
ja,
es ist relativ gang und gäbe. Stecke ich nicht drin. Ist nicht so meine Lebensart, sage ich mal.
Ja. Verständlich.
Wollen wir zu, ich glaube, grün ist es, zu Pinky, wir haben Pinky schon erwähnt, Pinky und Alu übergehen. Die Story, ja. Ehrlich gesagt, ich fand es teilweise, also ein bisschen verwirrend zu folgen, ich weiß nicht. Mhm. Aber ja, grundsätzlich, okay, du meinst, bei dir war doch so ein Auf und Ab mit der Pinky, wie man die jetzt gerade findet, aber letztendlich war es persönlich. Ja?
Ja, ich muss kurz überlegen, wie man das jetzt am besten, also erstmal finde ich das immer ganz schwierig, wenn es Personen gibt, die andere Personen aussitzen, weil man weiß, dass die ja sowieso alles für einen machen. Und das hat sie ja jetzt nun mehr als einmal gemacht.
Ja.
Weil in ihrer Jugend bereits und dann hat sie jemand anderen geheiratet, obwohl der Alu ja eigentlich immer für sie da war und alles für sie und jedem auf den Kopf gehauen hat, wenn sie aber nur ansatzweise Probleme gab. Ja, und dann war es ja so, dass sie von ihrem Ehemann, mit dem sie ein kleines Mädchen ist es, glaube ich, also auf jeden Fall ein kleines Baby hat, wird sie ja betrogen.
Ja.
Und ich fand es erstmal total cool, dass sie hinterher ist und sich das angeguckt hat und um erstmal herauszufinden, ob das dann wahr ist, weil sie das Gefühl hatte, dass sie eine Affäre hat. Gut. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass das vielleicht doch alles nicht so war, wie sie sich das überlegt hatte. Und dann steht sie sehr für ihren Mann ein. Was ich auch irgendwie wieder sympathisch fand.
Okay.
Unsympathisch fand ich es dann aber, dass sie dann wieder zu Alu gegangen ist, weil dem sollte es dann klären. ja, und vor allen Dingen, als dann auch klar war, dass die Affäre ja doch da war. Naja.
Jo.
Schwieriger Charakter, aber das macht ja auch sowas aus, ne?
Ja, genau. Also ich finde, es ist ja auch eine schwarze Komödie im Großen und Ganzen, auch wenn es halt ein bisschen kitschig wird zwischendurch. Die Charaktere sind halt alle nicht so, sage ich mal, super rein. Aber ich finde es auch irgendwo ganz erfrischend.
Darum geht's ja.
Ja, genau. Ich denke auch, dass irgendwie alle Charaktere, die in einem Film vorkommen, irgendwie so quasi zwei Seiten irgendwie haben. Also so eine etwas dunklere und eine etwas hellere Seite. Und bei Pinky ist das halt auch so. Am Anfang denkt man halt, die ist halt einfach nur die betrogene Ehefrau. Und auch später im Rahmen der Handlung bringt sie dann halt einfach mehrere Polizisten um. Was halt auch ein bisschen schockierend war.
Ja.
Haben wir nicht kommen sehen, oder? Also ich weiß nicht, Johanna...
Das war ganz cool. Es gab ja, ich meine, am Ende kann man ja sagen, alle Geschichten, ne, auch diese mit Alu und Pinky, ist irgendwie so ein bisschen vorhersehbar. Also man kennt das ja dann schon, darum geht es ja auch, ist ja auch gut dann.
Ja.
Aber es gab trotzdem, gerade bei den beiden, dann nochmal so unerwartete Sachen, gerade auch zum Ende hin.
Also ich finde generell, dass die Frauen in dem Film es ganz schön faustdick hinter den Ohren haben, ehrlich gesagt. Kommen wir also mal, ich komme später zu Bittu, aber kommen wir erstmal zu den beiden jüngeren Darstellern. Das sind noch relative Newcomer. Also Rahul und die Südinderin, die dabei ist. Ich glaube, Shita hieß sie, ich weiß nicht genau. Spricht ja auch eine andere Sprache. Ich weiß auch gar nicht, Johanna, hattest du eine Ahnung davon, wie das in Indien ist?
Nein.
Okay.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Überhaupt nicht. Das fand ich aber auch erfrischend, dann mal zu erfahren. Also ich denke, Dialekte oder sowas, habe ich gedacht, gut, das kennt man ja vielleicht, aber dass es so eine Sprachbarriere dann da tatsächlich auch gab, obwohl sie im Krankenhaus gearbeitet hat.
Ja, im Grunde sprechen die ja alle dann auf Englisch, also von daher kann man sich immer irgendwo verständigen. Aber Bollywood ist halt, steht halt eigentlich für, das ist eigentlich ein negativer Begriff, den wir eigentlich nicht gerne benutzen, aber es steht eigentlich für das Hindi-Kino und es ist eine Filmindustrie, die in Mumbai angesiedelt ist. Und ihre Figur kommt aus Kerala, da ist das Malayalam-Kino angesiedelt, das sind eher so, also die machen eher so Dramen, so Familiendramen oder andere Geschichten. Das ist auch ein anderer Stil oft. Also ich finde es irgendwie ganz interessant, so eine Figur mal in einem Film drin zu haben. Oft ist es dann halt aber auch so, dass sowas dann halt relativ mit Stereotypen auch arbeitet. Ich habe so mal nachgelesen, was ich ganz spannend finde. Die Schauspielerin, die ist vorher bei dem indischen Big Brother gewesen. die mussten tatsächlich warten, bis sie da raus ist, um den Film zu drehen. Und fand ich ganz witzig.
Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Ja, finde ich ganz witzig. Ich finde sie auch ehrlich gesagt echt ganz lustig in dem Film. Also ich kenne andere Malayalam-Schauspielerinnen, die bekannter sind als sie. Also sie ist relativ neu und hat jetzt noch nicht so viel gemacht, glaube ich. Und ich fand sie wirklich ziemlich witzig. Aber auch halt, ne, schubst den da einmal aus von der Brücke runter, um sich da das Geld zu schnappen. Also nicht ohne die Frau. Aber irgendwie hält man mit ihr, finde ich. Also sie wird ja auch am Anfang so ein bisschen geärgert, auch wegen der Sprachbarriere und so. Mhm. Und ich konnte mit der Liebesgeschichte nicht so ganz anfangen, weil die ja wirklich gar nicht reden.
Ja, das war auch mein Problem. Irgendwie hat die für mich am wenigsten funktioniert von den Liebesgeschichten, weil die halt einfach wirklich nicht miteinander kommunizieren können.
Aber ich kann verstehen, dass er sie cool fand.
Ja, gut.
Es war ja auch so ein bisschen lieber auf den ersten Blick.
Naja, gut, nachdem sie dann den Mafia-Boss von der Brücke gestoßen hat, war er wahrscheinlich
hat er ja mitgeholfen dann am Ende.
Aber erst hat er ihn gerettet.
Ja, im Vergleich also zur Game-Storyline, wo man halt schon irgendwie merkt, dass die beiden Hauptfiguren deutlich mehr Chemie irgendwie miteinander haben und das ja nachher letztlich auch der Grund ist, warum sie sich doch für ihn entscheidet, fehlte das da irgendwie so ein bisschen. Und die kommen halt ja quasi auch erstmal so als Zweckgemeinschaft zusammen und schlagen sich dann halt quasi so zusammen durch und kommen dann nachher am Ende dann in den Besitz des Geldes, aber...
Ja, ich finde auch eigentlich, vielleicht, ich dachte auch, vielleicht liegt es daran, dass es noch neue Schauspieler sind relativ. Also er hat ja jetzt auch eine Serie über Netflix, aber ansonsten, also wir kennen ihn jetzt noch nicht so. Ich glaube, in Indien ist er schon beliebt, in seiner Generation, sag ich mal.
Boah, ist doch auch ein Stückchen, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also obwohl, ja. Es gab auch einen, er hat in einem Film von einer pakistanischen Regisseurin, hat er auch schon mal mitgespielt. Was werden die Leute sagen, hieß der. Der spielt, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wo der spielt, aber irgendwo im Ausland. Und ja, also der hat schon einiges gemacht. Also dafür, dass er noch so jung ist, ist er echt schon in vielen Sachen drin gewesen. Und er ist außerdem auch Tänzer. Also alle Voraussetzungen für eine Bollywood-Karriere sind auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen. Shawan finde ich ihn auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, es ist die Storyline, weiß ich nicht, war für mich eher eine der etwas schwächeren eventuell.
Ja, für mich auch.
Aber grundsätzlich, ich fand die auch witzig gemacht eigentlich.
Ich liebe die Szene, wo dann im Endeffekt dieser Climax stattgefunden hat. Also alle Charaktere kommen zusammen an einen Ort. Und dann gibt es so tolle Szene, der Raoul gerade von den Polizisten interviewt wird. Und das Ganze findet in einem Hotel statt und es steht so eine Tür offen und sie steht vor einer Badewanne und hebt einfach nochmal so eine Tasche, wo das Geld eben hier drin ist, hoch aus der Badewanne und guckt ihn an und dann wieder so zurück, so dass, als Zeichen, hey, ich hab das Geld, ne, pass auf, was du sagst. Und das war einfach irgendwie so eine, das fand ich, war eine richtig, richtig schöne, witzige Szene. Das war wirklich witzig.
Ja. Also wenn die zum Beispiel die Story nochmal weiter aufgreifen würden, ich würde schon gucken, es würde mich interessieren, was aus denen noch geworden ist oder so. Ja, also ich meine, ich glaube, in Indien kann man auch sehr gut untertauchen. Wäre ich schon neugierig, wie sich das weiterentwickelt, ehrlich gesagt. Also mal schauen.
Ja, das würde mich auch interessieren. Auch irgendwie nach dieser After-Credit-Szene oder dieser Schlussszene, wo man dann halt nochmal alle irgendwie... Und ja, eigentlich im Grunde haben die beiden das so von den verschiedenen Handlungsstorylines schon irgendwie so mit am besten irgendwie erwischt.
Ja, ob das anhält, weiß man nicht, aber Jackpot erstmal, würde ich sagen. Kommen wir zu Bittu. Also das ist so der bekannteste Schauspieler in dem ganzen Ensemble hier.
Ja, das dachte ich mir, ja.
Hättest du dir gedacht. Also das Witzige ist, was sie auch machen in dem Film, also es gibt auch tatsächlich Anspielungen an seinen Vater. Also er kommt, er hat ein krasses Erbe gehabt. Er hat im Prinzip so den größten Star der 70er, der ist sein Vater gewesen. ist immer noch. Und so der Big B, so wird er genannt, Amitabh Bachchan. Und das ist sein Sohn Abhishek Bachchan. Wie war da der Eindruck? Also du hast schon gesagt, du musstest tatsächlich weinen an einer Stelle. Ja. Ich fand es auch ganz süß gemacht, aber es war halt so dass der ernsteste Part, würde ich sagen, von den Vieren, so ein bisschen melodramatischer als der Rest. Ja, wie kam der bei euch an? Vitus Geschichte.
Grundsätzlich ist die Storyline von, also diese rote Storyline halt schon auch so ein bisschen so ein Trope, der halt irgendwie immer funktioniert. Also irgendwie so ein Krimineller oder irgendwie so ein starker Mann, der irgendwie dann halt so eine Freundschaft zu einem kleinen Mädchen irgendwie aufbaut. Und es funktioniert halt schon, aber wenn man so genauer drüber nachdenkt, auch wie er sie so kennenlernt, ist es halt schon sehr creepy. Ja, wenn sie so nachts irgendwie alleine dann in den Straßen unterwegs ist und gut, man kennt den Charakter jetzt schon ein bisschen und denkt sich so, okay, er ist jetzt kein Schlechter in dem Sinne, aber wenn man das jetzt einfach mal aus Perspektive des Mädchens irgendwie betrachtet, ist das schon...
Ja, die sollte lieber Abstand halten, aber die
ja, genau, auch so die ein sollte forscht. Eigentlich nicht mit ihm reden und nicht so schnell Zutrauen fassen und sich nicht so schnell irgendwie mit ihm anfreunden. Trotzdem hat das irgendwie halt dann für mich nachher auch schon funktioniert, irgendwie so die Szenen mit den beiden zusammen, weil es halt auch, sie ist halt schon sehr putzig und süß und ich finde, er spielt das eigentlich auch so ganz gut, irgendwie auch so die ruhigeren Momente, dann später auch irgendwie so mit seiner Tochter zusammen, wo er sich da irgendwie verabschiedet und dann quasi sich so zurücknimmt und sagt, ja, Hauptsache, sie ist glücklich und es geht jetzt nicht irgendwie um mich. Und es ist halt quasi auch so die tragischste Story in dem ganzen Abschluss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt in der Folge spoilern dürfen.
Ich finde, der ist ja jetzt wirklich auch schon 2 Jahre raus. Also wenn du willst, mach einfach, aber muss auch nicht.
genau, und er ist halt auch der Charakter, der nachher am Ende dann stirbt und eigentlich quasi so am meisten verliert irgendwie in dem ganzen Film. Also er gibt halt seine Familie auf, seine Tochter und ich meine, das passt halt auch zu dem Charakter, dass er nachher Rache nehmen möchte an diesen Mafia-Boss, der ihn halt auch verraten hat.
Ja.
Aber es endet dann halt schon tragisch.
Also diese Geschichte ist auch keine neue. Ne?
Nee, das die sind alle ja nicht neu.
Das ist, die sind ja. alle, genau.
Das hat der Regisseur auch gesagt, das war durchaus bewusst.
Ja, das funktioniert ja auch. Also warum auch nicht? Warum das Rad neu erfinden, macht ja keinen Sinn. Das war aber total gut von diesem, von dem Schauspieler, der den B2 spielt, fand ich rübergebracht. Also, wo er, es gibt eine Szene, wo er dann eben doch seine kleine Tochter sieht. Und also da habe ich gedacht, mein Gott. Wie kann man denn so weinen? Also das war jetzt auch nicht so, dass man sich gedacht hat, oh wow, das ist natürlich traurig und sowas, sondern also es hat mich wirklich bewegt, weil also die Unterlippe hat gezittert und dann ist er nochmal rum und wollte sie ansehen und ich, also es tat mir wirklich weh, weil ich gedacht habe, jetzt hat er alles gemacht und ich kann auch seine Ex-Frau, nenne ich sie jetzt mal, verstehen, dass es dann doch der andere war und das waren ja auch anscheinend ganz nette Leute, die sich traumhaft um das kleine Mädchen gekümmert haben und da auch da waren. Aber diesen Schmerz, den der B2 spürte, und das hat er richtig gut rübergebracht. Und da muss ich sagen, habe ich in der Form, dass das jetzt so bewegend war, mit so einer Geschichte weniger gesehen. Also das hat mich... Gut, das war dann am Ende natürlich wieder auch sehr viel, aber das war eine Szene,
die ich... mir im Gedächtnis. Aber interessant, ein Teil von mir denkt schon, du hättest durchaus Potenzial, dir noch andere Filme anzugucken, wenn dir das gefallen hat. Weil, also gerade wenn es um so die emotionale Komponente geht, da ist das indische Kino einfach, das liefert. Und ich würde sagen halt, Ludo ist so ein Film, also der Regisseur ist halt ein Filmemacher eher der neueren, moderneren Generation. Also wie gesagt, es gibt keine Playback-Songs. In anderen Filmen, also in Jagat Jasus, jetzt in dem Film, den er davor gemacht hat, gab es die schon noch. Aber es ist jetzt nicht, er hat auch früher schon halt eher so urbanere Geschichten erzählt Und als andere das noch sehr, sehr extrem gemacht haben und das gang und gäbe war. Deswegen, also ich finde bei ihm ganz interessant, er entwickelt sich so in die Gegenrichtung jetzt. Er macht halt so eher so diese ein bisschen magischeren Geschichten jetzt auch und hat daran jetzt irgendwie auch Freude. Und ich finde, er macht es sehr gut. Diesmal ist es halt auch so, ich meine, es ist eine fiktive Welt, die er da quasi erschaffen hat. Und das ist halt, man merkt schon, dass das alles, ja, so einen richtig, so einen leicht mythologischeren Touch auch so ein bisschen hat. Ich weiß nicht, wie hat das für dich funktioniert? Es gibt ja einige Referenzen zu so indischen Mythen und sowas, ja. So Hindu-Mythen und solche Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Wie kommt das so an, wenn man jetzt den ersten Film sieht oder so? Was kann man damit anfangen?
Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht so viel darüber gewusst habe, weil es gab ja zum Beispiel gerade in diesem Betu-Strang diese drei, ich nenne es jetzt einfach mal Götter, weil ich nicht genau weiß, wer das jetzt war, die ja dann auch irgendwie Teil der Geschichte wurden kurzzeitig. Und das Ganze ging ja sowieso los und endete ja auch eben damit, dass Ludo gespielt wurde von zwei Charakteren, die mit der Story an sich nichts zu tun hatten. Und ich keine Ahnung habe, wer das ist. Das war ein bisschen schade. Ich habe mir dann gedacht, okay, ne, man hat ja jetzt, oder ich habe jetzt erstmal keinen Bezug zu dem Religions- und
ja.
Karma und was weiß ich, wie das da strukturiert ist und funktioniert, und habe dann eher so ein bisschen an irgendwas Philosophisches gedacht oder weiß nicht, Gut und Böse, Engel und Teufel oder sowas. Das war so ein bisschen so mein Gedanke, aber die waren ja sehr, es war eher so eine freundschaftliche Ebene, auf denen die sich befunden haben. Ich weiß nicht, ich habe mal Bad Omens geguckt, das ist so eine Serie, die gab es auf Amazon, und das waren eben auch ein Engel und ein Dämon, die eigentlich auch cool miteinander waren.
Ja.
Und das hatte so ein bisschen so, das war so ein bisschen für mich. Von daher, ich bin sehr gespannt, was ihr mir jetzt erzählt, was das für Leute waren.
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so sehr gut. Also das ist das Interessante daran. Ich glaube, Julia, du hast dir die Namen aufgeschrieben, aber du musst die auch nicht vorlesen.
Ja, ja.
Also generell...
glaube ich, sicher bei der Aussprache nicht ganz so korrekt in dem Fall.
Also es sind jetzt auch nicht es sind jetzt auch nicht die Hindu-Götter, die jetzt, also Dämonen jetzt nicht so wirklich, das sind jetzt nicht die jetzt häufig vorkommen, sage ich mal. Da gibt es andere, die sind bekannter. Aber generell, man findet halt schon, also ich glaube, da könnte man sich nochmal ordentlich einlesen, wenn da irgendjemand, der das hier hört, noch irgendwelche Sachen dazu zu sagen hat. Gerne her damit. Ich habe das auch ein bisschen mehr so, der Film hat tatsächlich übrigens auch wirklich einen Shitstorm bekommen, deswegen. Also es war auch ein bisschen die Zeit, 2020 war so ein bisschen, da wurde so ein bisschen gehetzt gegen die Streaming-Plattform und gerade so die Hindi-Filmindustrie, und wurde dann halt irgendwie gesagt, dass die negativ dargestellt wurden in irgendeiner Form oder keine Ahnung was. Also ich finde auch, früher war das gang und gäbe eigentlich, dass man halt so ein bisschen mit der Mythologie spielt. Da werden halt sehr viele Geschichten werden halt auch inspirieren halt irgendwelche Filme und sowas. Das kam schon häufiger mal vor. Oder dass da irgendwelche Vergleiche gemacht werden oder sowas. Das ist sehr, sehr üblich. Und ich finde, hier hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist fast so ein bisschen, aber auch, ich finde, man kann das ein bisschen vielleicht vergleichen auch so mit der römischen, griechischen Götterwelt, dass man da halt irgendwie so viel Spielfiguren hat und die mischen sich da halt so ein.
Ja, also macht auch total Sinn. Das war so, jetzt nicht komisch.
Genau, so würde ich das halt so deuten. Ich finde, das war jetzt für uns ja auch nicht so befremdlich. Würde ich sagen.
Nee.
Also ich glaube, sowas haben wir grundsätzlich auch schon mal gesehen. Und es wird halt im Moment sehr viel in der Richtung auch wieder gemacht. Und ich finde es ganz cool. Ich finde es schon ganz spannend. Bei dem Regisseur weiß ich aber jetzt nicht, wie religiös der ist, zum Beispiel. Aber aufgegriffen wird sowas halt wirklich sehr, sehr gerne. Weil das halt auch Teil der Kultur ist einfach. Also und deswegen ist das halt auch sehr, sehr viel in den Filmen verwoben. Wobei natürlich 80% Hindus in Indien ist halt ein säkulares Land, aber das ist halt die Mehrheit. Ja, und ich glaube, alle kennen das halt. Alle wissen halt, ich weiß, wahrscheinlich kennen die auch alle die Götter, die jetzt da drin vorkamen. Also wie gesagt.
Ja, könnte man meinen.
Es sind halt echt viele. Und ich glaube, auch viele haben dann halt irgendwie so ihren Hausgott, sage ich mal, den sie dann anbeten oder sowas. Also bei dem Film weiß ich jetzt nicht, ich finde, das kann man auch ausklammern. Also ich finde, man versteht es auch intuitiv, würde ich sagen, als, als jemand, der kein Inder ist.
Ja, oder? Und das ist ja eigentlich das Schöne daran. Mhm. Also das war ja jetzt nichts, womit sich jetzt kein oder nur ein Teil von Menschen identifizieren kann oder sowas. Weil es ging ja eben genau darum, Julia hat es ja gerade schon gesagt, jeder hat eine dunkle und eine helle Seite. Und wie das Leben eben so spielt, ist das eine manchmal stärker und das andere weniger stark. Von daher die Idee dahinter und dass das Ganze eine Metapher dafür ist, ja, ist verständlich.
Ja, denke ich auch. Ja, und auch grundsätzlich, ja, und was halt schlecht ist und was gut ist, ist halt auch so ein bisschen
Grauzone.
Ja, also ich finde, das macht der Film irgendwie ganz schön. Ich finde, das ist auch generell so eine Mentalität, die ich gut nachvollziehen kann, dass es alles so ein bisschen mehr kontextabhängig ist. Von daher, das hat für mich sehr gut funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall noch Sato erwähnen.
Auf jeden Fall, ja.
Also der Typ, der da ja im Prinzip durch die ganze Geschichte durchstolpert und sehr viel auslöst und auf Sachen reagiert. Ich finde den Schauspieler mega. Die Figur ist halt so ein bisschen schräg. Aber fragen wir erstmal Johanna, was war so dein Takeaway von dem Gangster? Hast du dir sowas vorgestellt in einem indischen Film?
Das fand ich jetzt überhaupt nicht verkehrt. Also an der Stelle verkehrt, vor allem nicht, natürlich, weil es passt jetzt, es gehört jetzt zum Film. Aber das war jetzt ein Charakter, gerade am Anfang. Da habe ich gedacht, gut, okay, ja, das ist halt der Bösewicht, ist das klar. So, ne? Da gibt es jetzt dann irgendwie vielleicht einen Komplott drum oder wie auch immer. Mhm. Der natürlich eigentlich die meiste Zeit auf der dunklen Seite wandelte, sag ich mal so. Mhm. Und da war es dann halt auch so ganz schön dann zu sehen, dass der aber auch seine lichten Momente hatte. ja, aber irgendwie, also so richtig böse war, also der war schon böse, ja, aber man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass er jetzt ein unsympathischer Typ ist oder so, also von Anfang an nicht. Der hatte auch ein bisschen was vom Psychopathen, also wenn man dann die Leute eben...
Das fandest du nicht unsympathisch?
...abholt. Ja, aber nicht unsympathisch, ne? Also wir sind ja meistens Menschen, die durchaus charmant sein können und das
okay,
passt
ja.
gut
ja,
zum Charakter.
Okay, verstehe. Interessant, Julia?
ja, also wie gesagt, Sato ist ja, glaube ich, um dann nochmal diese Spielmetapher irgendwie aufzugreifen, halt der Würfel im Spiel, der dann halt auch irgendwie mit allen irgendwie in Berührung kommt und dann auch die ganzen Handlungsstränge so ein bisschen durcheinander würfelt quasi. Und ja, also ich mag den Schauspieler halt auch sehr gerne. Ich glaube, wir haben auch schon echt wirklich mehrere Filme mit ihm gesehen und auch in, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, Sacred Games, genau, da spielt er ja auch irgendwie...
Ja, diesen Guru-Typen, ja.
Genau, den Guru, und es ist einfach immer schon sehr unterhaltsam, ihn irgendwie zu sehen. Er hat halt auch wirklich sehr viele Szenen, die halt einfach so Showstealer irgendwie sind.
Er hat die besten Sprüche.
Ja, die besten Sprüche, schon die Einführungsszene quasi, wo er dann reinkommt und den Mann in der Badewanne erschießt. Das ist quasi so die Einführungsszene von ihm. Auch die Szene, wo er aus dem Krankenhaus flieht, also die ist halt auch schon sehr unterhaltsam. Ich glaube, man muss ihn auch gesehen haben, wie er mit dem Kran oder so in dieses Krankenhaus rein und dann das Bett einfach direkt entführen mit Pinkys Mann und er hängt sich dann einfach so dran. Und ja, also es funktioniert halt für mich halt auch ganz gut, so wie Johanna schon gesagt hat, also der Charakter ist natürlich moralisch gesehen halt so eher auf der dunklen Seite irgendwie
Nein, er versucht ja schon Bitu auch wieder auf die falsche Seite zu ziehen, quasi.
Ja.
Also, ja, doch. Aber manchmal auch so ein bisschen, vielleicht, also, das ist halt oft auch bei indischen Filmen, dass manchmal auch so diese Gangsterfiguren auch so ein bisschen das Gegengewicht zur Polizei sein können, wenn du halt auf der rechtschaffenden Seite, sage ich mal, nicht weiterkommst, dann gehst du zu deinem Don des Viertels und guckst halt, ob da was geht. Also so ein Typ ist das, glaube ich. der vielleicht auch
deswegen
das eine oder andere Problem löst. Also ja, man will sich nicht mit dem schlecht stellen, glaube ich. Er hat einen gewisses Flair. Und, ja, ich finde, also Pankaj Tripathi, der macht wirklich mit sehr wenig, sehr viel, finde ich. Manchmal so kleine Gesten einfach nur. Ich finde ihn super witzig. Er kann auch sehr gruselig sein, außerdem. Ich habe ihn auch schon in Gangsterrollen gesehen, wo er echt creepy ist. Oh. Okay. Ja, er hat zum Beispiel auch eine Serie bei Prime, da spielt er so einen Gangster-Patriarchen, der ist nicht so nett. Wobei, er ist hauptsächlich nicht so nett zu seinem inkompetenten Sohn, sage ich mal. Und, von daher passt es auch wieder so ein bisschen. Er hat aber auch schon so nette Papa-Rollen gespielt, also der kann auch anders. Deswegen, also Pankaj Tripathi, auch super, kann ich empfehlen. Es macht immer Spaß mit ihm. Ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich bei den Geschichten und bei den Schauspielern erstmal durch. Insgesamt, nochmal vielleicht ein, zwei Sachen zum Regisseur, also Anurag Basu. Er hat dieses Mal auch Credits bekommen für die Kameraarbeit. Er hat den Film also quasi selbst gedreht. Er spielt auch dann einen der Götter dann quasi, also der Rahmenhandlung. Ja, also das ist ein ganz cooler Typ, der kann auch echt viel und ich finde, er hat einen ganz, ganz spannenden visuellen Stil. Ich finde, hier ist es halt, er hat aber auch sehr viel Credit gegeben an die Leute, die dann die Nacharbeitung quasi gemacht haben, weil es ist ja auch sehr, es hat dieses Farbschema, also es ist halt auch sehr prägnant, finde ich, wie die einzelnen Geschichten dann so dargestellt werden, dass man halt sehr gut auch unterscheiden kann in der Regel, in welcher Story man gerade ist. Einfach nur durch die Farbgebung irgendwie. Und das finde ich halt ganz cool. Ich finde, das ist echt gut gemacht. Und ich finde, ja, deswegen fand ich irgendwie deine Reaktion ganz schön. Das ist ja immer das, was wir haben wollen. Man ist irgendwie positiv überrascht, dass das so gut produziert ist im Großen und Ganzen. Das ist jetzt immer noch so ein Lockdown-Film. Also er hatte da davor einen riesen Flop und musste dann hier immer auf Sommer sicher gehen. Deswegen sind auch die Storys so ein bisschen, ja, familiar, würde ich sagen. Also so, man kennt es so ein bisschen und man hat sich da so ein bisschen wahrscheinlich auf ja, Sachen verlassen, die funktionieren. Er hat auch schon öfters so Episodenfilme, gibt es halt auch schon. Da macht er jetzt auch nochmal einen neuen Teil, Life in a Metro. Und ja, also das ist eigentlich ein typischer Anurag Basu-Film. Und ich kann nur sagen, lohnt sich auf jeden Fall, bei seinen Filmen mal reinzuschauen. Also ich habe den wirklich sehr gerne. Dann würde ich jetzt einfach euch beide nochmal fragen, so im Großen und Ganzen, was ist so euer Gesamteindruck von dem Film? Ja. Wer möchte anfangen? Würdet ihr den weiterempfehlen? Sagen wir es mal so.
Ja.
Ja? Okay.
Ja, kurz also und gut. Ich halt auch, weil wir ja vorher schon drüber gesprochen
ja,
haben.
Ja, offensichtlich, stimmt.
Und ich auch der Meinung war, dass es ein ganz guter Film ist, irgendwie für die Episode. Auch okay. Gerade, wenn man noch keinen Bollywood-Film gesehen hat.
Ich war da tatsächlich ein bisschen nervös, als ich den gestern nochmal geguckt habe. Und ich dachte mir, huh, okay, Genre-Mix schon ein bisschen speziell. Und ja. Also die ganze Art und Weise, weiß ich nicht, ob das für jeden funktioniert, sage ich mal. Und wie gesagt, auch relativ kitschig an manchen Stellen. Aber es ist, glaube ich, noch immer überraschend genug, dass man das auch Leuten empfehlen kann, die vielleicht da noch so Berührungsängste haben, sage ich mal. Und gleichzeitig finde ich, hat es halt auch so die Stärken des indischen Kinos für mich. Also ist auf jeden Fall für mich vorhanden. Von daher würde ich jetzt einfach auch mal sagen, Johanna, das machen wir immer am Schluss eigentlich. Wärst du bereit, nochmal irgendwann, wenn wir jetzt irgendwie nochmal einen passenden Film für dich hätten, nochmal hier in den Podcast zu kommen und den mit uns zu besprechen? Das wäre jetzt so das Abschließende. Oder wärst du generell also bereit, dir nochmal so einen Film anzuschauen? Muss jetzt nicht gleich wie Julia von dir persönlich selber Sachen aussuchen, denn davor würde ich eher warnen. Aber da kann man auch ein bisschen ins Klo greifen. Aber grundsätzlich?
Grundsätzlich auf jeden Fall, weil ich fand es ganz schön. Wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, was ich so gerne mag und so weiter. Und wir haben ja durchaus Guy Ritchie auch irgendwie mit da genannt und das hatte Julia ja auch schon, sehe ich auch so, der Film ging sehr in die Richtung gerade zum Anfang hin, fand aber auch eben dann diese Wes Anderson Eindrücke mit den Bildern und der Kamera irgendwie total cool und das Ganze dann als Ensemble Happy New Year mäßig verpackt, fand ich total cool, ich bin positiv überrascht gewesen und ich hätte auf jeden Fall Lust, das nochmal zu machen. Ja,
sehr
doch,
gut.
Auf jeden Fall. Ja.
Wunderbar. ja, und Julia, ich meine, hast du noch mal Bock, in den Podcast zu kommen? Das ist jetzt auch deine erste Folge, von daher. Also wenn wir noch mal einen anderen passenden Film hätten oder so, wenn du Zeit hast.
Ja, natürlich. Also ich würde auch auf jeden Fall noch mal wieder in den Podcast kommen, wenn sich das irgendwie sehr gibt.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, schließe ich die Folge an der Stelle ab und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Oh ja.
Ja, genau.
प्यार करके हमें यू न जाइए, आप तो हमारी कसम लौट आइए।